Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Fratzengeballer, der Podcast für all diejenigen, die sich ihre Sonnenbrille grundsätzlich nur dann aufsetzen, wenn auch saucoole Musik im Hintergrund läuft. So. Zu mir zugeschaltet, digital, ist der gute Dominik aus Basel. Wie geht's dir?
Grüezi miteinander. Mir geht's sehr gut, Sergei. Wie geht's dir?
1a möchte ich was sagen. Wir sitzen hier gerade bei bestem Biergartenwetter in unseren Buden und schwitzen uns die Seele aus dem Leibe.
Ja, das ist so ziemlich wahr. Das stimmt. Aber es riecht noch ganz okay, also ist alles
okay. Okay. Aber trotzdem, ich bin auch, wahrscheinlich schwitze ich auch deswegen, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, denn Dominik, wir haben ja heute ein kleines Experiment vor mit den Zuhörern.
Genau.
Wir haben ja schon angeteasert in der letzten Folge, dass wir mit der kommenden Episode etwas anderes probieren wollen. Das angedachte philosophische, abstrakte Thema muss noch ein bisschen auf sich warten lassen. Da wollen wir noch ein bisschen mehr Recherchearbeit einfließen lassen. Doch dafür sind wir mit einem tollen Ersatzthema um die Ecke gekommen, das wir mal eben so uns aus dem Ärmel schütteln konnten. Und dem werden wir uns gleich widmen. Doch vorher, aus aktuellem Anlass, müssen wir noch etwas ernst werden und eine kleine Trauerbekundung aussprechen. Denn einer der ganz Großen ist von uns gegangen. Einer der ganz großen Filmemacher. Joel Schumacher ist verstorben am 22. Juni. Das ist jetzt nicht allzu lange her. Und ja, das hat mich ein bisschen getroffen, muss ich sagen. Er ist ja nicht so, ich sag mal, nicht so ein Riesenname wie jetzt Tarantino oder Spielberg. Aber er hat schon eine sehr markante Filmografie hinterlassen, mit der wirklich jeder Filmfan, denke ich, was anfangen kann und eine Meinung zu hat. Und ich habe es zufällig erst in diesem Jahr wieder zwei seiner Filme gesehen. Falling Down und Lost Boys. Wie ist es bei dir? Wie ist deine Meinung? Oder wie stehst du zu, Joel?
Sehr passend, dass du gerade diese beiden Filme erwähnt hast. Und das sind auch die beiden letzten Filme, die ich von ihm gesehen habe.
Wir haben so viel gemeinsam,
unfassbar, Dominik. Wir könnten Brüder sein. Brother from another mother. Ich liebe Falling Down, Riesenfilm. Das ist ein Teil, das habe ich schon mindestens 10-mal gesehen. Und wenn man sich seine Filmografie so anschaut, da heben sich die guten und auch die weniger guten Filme doch schon irgendwie auf, oder? Ich meine, ja, da ist auch ein Batman und Robin drin. Das ist einfach mal da, kann man nichts dagegen machen. Aber hat aber auch St. Elmo's Fire, die Leidenschaft brennt. Hast du mal gesehen, St. Elmo's?
Und den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe noch ein paar Lücken, was seine Filmografie angeht. Den kenne ich
unfassbar
jetzt nicht.
Unfassbar toller Coming-of-Age 80er-Jahre-Film, Mega-Cast, Synthesizer.
Ist das sein allererster?
Nee, sein Debütfilm. Ist ein Fernsehfilm das gewesen. Da gibt es noch zwei, drei andere. Ach, das ist sein fünfter, aus 1985. Und danach kam gleich Lost Boys. Und der ist ein großer, ganz großer gewesen, der Schumacher.
Nee, bei mir ist es vor allem, also auch Falling Down war, glaube ich, mein erster Film. Ansonsten habe ich wirklich einen Narren gefressen. Ich bin ein riesengroßer Fan von seinen beiden Kollaborationen mit Colin Farrell. Tigerland und Phone Booth. Ey, also die Filme, die haben es mir wirklich angetan. Vor allem Phone Booth, das ist der einzige Film, an den ich in den letzten 20 Jahren zurückdenken kann, den ich zweimal hintereinander geguckt habe, an einem Nachmittag. Ich habe Phone Booth angeguckt, fand den geil, dann habe ich das Making-of dazu angeguckt und danach ihn gleich nochmal angeguckt auf Englisch. Und das habe ich mit keinem anderen Film gemacht, an einem Nachmittag zweimal durchgeballert.
Das habe ich mit dem Uwe Boll-Film gemacht.
Jetzt hör doch. Oh, darf ich raten? Moment. Postal.
Nee, der in diesem afrikanischen Land mit den Reportern.
Oh, nein, ich wollte es gerade sagen, Moment, aber du hast nicht Darfur.
Darfur, genau, Dankeschön, Darfur.
Denn das ist ein Film wie Funny Games von Haneke, den guckt man sich einmal an und der bleibt auch im Kopf, den muss man nicht ein zweites Mal sehen.
Ich habe Darfur deswegen zum zweiten Mal gesehen, weil ich wollte ihn noch mit dem Audiokommentar von Uwe Boll genießen, der auf der Audiokommentar-Tonspur in einem Café saß und noch ein KitKat und einen Kaffee bestellt hat. Das ist einfach nur geil. Aber wir reden hier von Joel Schumacher.
Ja, dazu fällt mir ein, angeblich im Audiokommentar zu Alone in the Dark von Uwe Boll soll er auch irgendwie nebenbei mal 20 Minuten lang weg gewesen sein, weil er den Hund so Gassi ausführt oder so.
Müssen wir mal Uwe Boll Special machen vielleicht.
Oh Mann. Oh. Wir kommen vom Tausendsten ins Zehntausendste. Egal. Joel Schumacher, guter Mann, der meiner Meinung nach zu Unrecht nur auf seine beiden Fehltritte, die beiden Batman-Filme, reduziert wird. Und ich finde, also er hat wirklich viele sehr starke Filme gemacht. Ich tue mir manchmal schwer festzulegen, was sein Stil genau ausmacht.
Ich auch.
Man kann einfach sagen, er arbeitet sehr sauber. Er hat nicht so viele so Filmfehler, klassische, von denen man gern sprechen könnte. Er arbeitet sehr sauber, möchte ich sagen. Und er kann sich wirklich mit vielen Themen auseinandersetzen. Auch hier mit Nahtoderfahrungen wie in Flatliners. Also man könnte fast sagen, das Einzige, was er nicht konnte, war eben Blockbuster, Popcorn-Comic-Blockbuster-Kino. Die anderen kleineren, dreckigen Sachen kriegt er gut
hin. Er hat auch die John Grisham-Verfilmung Der Klient und die Jury gemacht. Ist jetzt nicht, waren jetzt nicht Blockbuster, aber es waren schon größere Erfolge zumindest, oder?
Ja. Nee, ich meine, mir ging es nicht um Erfolg, mir ging es einfach nur um dieses kunterbunte, weißt schon, Actionfeuerwerk.
Ja, ich verstehe.
Da ist er nicht der Mann für. Ich meine, wir reden hier in dem Fall von Agenten oder Krimis.
Aber wenn mich jetzt einer fragen würde, was muss ich von Joel Schumacher sehen, würde ich ganz klar sagen, St. Elmo's, Lost Boys, Flatliners, Falling Down, Client, Jury, 8mm, Tigerland, Phone Booth und Bad Company, wenn man noch Bock hat. Hast du einen schönen Tag damit.
Oh, ich sehe schon, ich muss noch mehr nachholen. Nein, ich würde auf jeden Fall sagen, ja, Lost Boys, Falling Down und Tigerland und Phone Booth, die auf jeden Fall.
Kann man so stehen lassen, ja.
Haben wir, glaube ich, ein gutes Paket. Okay, jetzt, dann wollen wir es jetzt mal damit belassen. Ja. Ruhe in Frieden, cool. Lieber absolut. Joel.
Mach's gut.
Und zu dem Batman-Film kann man es dann ein anderes Mal schön auslassen. Ne?
Ja.
Egal. Okay, so, dann wollen wir uns erst einmal kurz, bevor wir uns auch noch unseren Filmrätsel widmen, will ich diesmal doch trotzdem erstmal kurz unser Thema anteasern. Denn, lieber Dominik, nehmen wir an, du bist jetzt in der Grundschule, ja? Du bist in der Grundschule und du hast jetzt die Aufgabe bekommen, oder nicht die Aufgabe, du hast jetzt gerade Freistunde und du willst jetzt einen coolen Superhelden malen, einen richtigen Actionhelden, so nach deinem Geschmack. Und du malst dir natürlich allerlei Sachen hin, du malst ihm, dichtest ihm alles Mögliche an, aber was darf auf keinen Fall fehlen, wenn du diesen Actionhelden draufmalst? Welches Accessoire wird er auf jeden Fall bei sich haben?
Ein Stift? Ein Block? Oder eine Sonnenbrille? Bin noch nicht ganz sicher. Ich nehme die Sonnenbrille. Ich werde ziemlich die Sonnenbrille nehmen. Keine Frage.
Es ist die Sonnenbrille, natürlich. Und die wird auch das zentrale Thema unserer heutigen Folge sein. Wir widmen uns den Sonnenbrillen. Und diesbezüglich habe ich auch erstmal ein kleines Filmrätsel für dich. Nämlich, du bist am Strand, so, hast deine Sonnenbrille parat und merkst, irgendwas ist nicht ganz koscher hier. Irgendwas ist hier im Busch, buchstäblich. Der Held nimmt sich seine Sonnenbrille ab und guckt mal so ein bisschen in die Spiegelung seiner Sonnenbrille und stellt fest, dort ist ein kleines Licht, ein kleines Blitzlicht. Irgendjemand dort drüben im Gebüsch scheint irgendwie mit einem Fernrohr auf mich zu zielen. Das ist die Ausgangssituation. Falls es dir noch hilft, an demselben Strand befindet sich noch ein kleines Mädchen, das eine Sandburg baut. Mhm. Und auch droht, in Gefahr zu geraten. Mhm. Hast du eine Ahnung?
Ja, ich weiß, ich habe das schon mal gesehen. Ich sehe ölige Bizeps vor mir, aber ich bin noch nicht ganz sicher. Ich werde später raten, okay? Ich könnte eine Ahnung haben. Vielleicht.
Das werden wir dann am Ende auflösen. Jetzt darfst du noch dein Rätsel vortragen, das du ja vorbereitet hast.
Das mache ich sogar sehr gern, das ist dein.
Wir wollten ja eigentlich nur ein Rätsel vortragen, aber in dem Fall, ich musste mein sonnenbrillenbasiertes Rätsel hier mit vortragen.
Und ich muss dem Sergei mal einen Film erklären, also mache ich das doch jetzt. Sergei, du bist ein Polizist. Hallo. Okay.
Hi.
Du lebst auf dem Land mit Familie, ja. Kind. Und eines Tages kommt dein Bruder aus dem Krieg zurück. Und nach ein paar Jahren, wo er weg war, versuchst du ihm wieder nahe zu sein. Aber du merkst, dass er während dieser Zeit im Krieg, der ist irgendwie völlig kaputt gegangen, der ist super aggressiv, der ist irgendwie eine tickende Zeitbombe. Und du musst dich als Sheriff, den du bist, mit dieser schwierigen Person in deinem Umfeld zurechtfinden.
Oh. Auch das sagt mir irgendetwas. Ich wette, wahrscheinlich habe ich den Film nicht gesehen, aber kenne den Titel und habe auch schon mal von der Story gehört. Oh Mann.
Ja.
Mal sehen, ich bin auch
spannend.
Gespannt.
Spannend.
Okay, das abgehakt. Sonnenbrillen. Was haben wir mit den Sonnenbrillen vor? Also nicht, wie vielleicht jetzt einige vermuten, die ikonischsten Filmfiguren mit den Sonnen, die eine Sonnenbrille besonders gut steht. Wir haben jetzt nicht vor, eine bekannte Watch-Mojo-Liste abzuarbeiten mit den ikonischsten Sonnenbrillenfiguren, sondern wir haben uns entschieden, konkrete Szenen einzugehen, in denen aktiv und sichtbar eine Sonnenbrille aufgesetzt wird. Es geht wirklich um den Moment, um die Zelebrierung des Aufsetzens einer Sonnenbrille, wo eine Figur besonders cool in Szene gesetzt wird durch die Tatsache, weil sie sich gerade eine Sonnenbrille aufsetzt. Oder wahlweise, weil die Szenerie drumherum, weil das, was davor oder danach geschieht, erwähnenswert oder interessant ist. Und dann kann in dem Fall auch das Aufsetzen der Sonnenbrille nicht so spannend ausfallen oder nicht so ästhetisch. Aber wie gesagt, es geht wirklich um die sichtbare Szene, wie jemand sich aktiv eine Sonnenbrille auf die Nase setzt. Und da haben wir uns jetzt 10 Filme rausgesucht.
Dominik. Ja, ich muss noch kurz sagen, ich finde das Thema generell super geil. Ich liebe Sonnenbrillen. Ich könnte jedes Jahr 20 neue kaufen. Und ich verliere sie auch nicht. Und ich habe auch ein paar der Modelle, die jetzt erwähnt werden, schon gehabt oder habe sie noch. Deswegen.
Weil du ein kleiner Sonnenbrillen-Nerd bist.
Genau, ich bin da wirklich ein bisschen angefixt. Deswegen finde ich es super cool, dass wir jetzt da einsteigen können. Und lass uns doch starten, Sergej, mit dem 10. Platz, oder?
Der 10. Platz.
Der 10. Platz.
So, der 10. Platz. Was haben wir da reingesetzt? Wir haben uns hier entschieden für den Film True Lies. Das große Agenten-Special, der Agentenfilm mit Schwarzenegger. Und wir wollen auf den Film jetzt nicht detaillierter eingehen. Nein. Wir jetzt mal nur auf die Szene bezogen. Es wird ja, wie in jedem guten Agentenfilm üblich, wird ja auch hier unser Hauptheld mit allerlei tollen Gadgets versehen. Und in dem Fall erhält er eine tolle Sonnenbrille, in der ja die eine Seite, wie das rechte Glas, mit einem Bildschirm versehen ist. Ja, und die dazugehörige Kamera ist ja in einer Zigarettenschachtel versteckt. Dadurch kann man quasi sehen, was die Zigarettenschachtel einem gerade zeigt. So, und er probiert sie gerade an bei sich zu Hause, der gute Harry Tasker, und kann sogleich ein kleines Verbrechen beobachten, nämlich wie die Zigarettenschachtel gerade offenbart. Seine Tochter, die greift gerade heimlich in die Manteltasche seines Kollegen Albert Gibson und stippelt sich da mal ein paar Geldscheinchen heraus, ne?
Geht gar nicht.
So eine
Geht
Sauerei.
Geht gar nicht.
Ada, ne, wie hieß sie nochmal?
Die Tochter.
Ada. Dana hieß sie. Dana. Und dann düst du schon davon. Und dann hast du schon den Salat, ne? Dann, der Albert Gibson scheint ja natürlich nicht so, der scheint ja darüber nicht ganz so sauer zu sein, wie natürlich der Vater selbst. Aber trotzdem konnte er die Situation herrlich mit folgendem Spruch beurteilen. Kinder, 10 Sekunden Vergnügen, 30 Jahre Ärger. Ich war zweimal verheiratet, aber war wenigstens nicht so bescheuert, so etwas zu produzieren.
Ja, das wir kommen hier noch auf True Lies mal zu sprechen, irgendwann demnächst.
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine der Szenen, wo jetzt das Aufsetzen der Sonnenbrille jetzt nicht so in den Vordergrund gestellt wird, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Moment, in dem wirklich das, wo wirklich gezeigt wird, was das Gadget wirklich kann. Der Harry Tasker nutzt die Brille, setzt sie sich erstmals auf oder nutzt dieses Gadget und man bekommt zugleich zu sehen, wie das Ding funktionieren kann oder was man quasi damit alles erreichen kann. Man kann Verbrechen aufdecken, heimlich.
Wir werden ja eben noch bald mal auf True Lies eingehen, aber was da mit dieser Brille noch passiert, auch später im Verlauf des Films, das ist schon großes, großes Brillenkino.
Das ist großes Sonnenbrillenkino. Und abgesehen davon sieht Anna doch grundsätzlich immer, aber auch da mit dieser Sonnenbrille sehr gut aus. Könntest du zufällig auch die Marke oder das Modell nennen von dem Teil, was er da trägt?
In True Lies, das ganz ehrlich, da musste ich verdammt lange suchen, bis ich das Ding gefunden habe. Das war eine Sonnenbrille.
Ich hätte gedacht, das ist einfach eine Spezialanfertigung von der Omega Security Force.
Wie hätte es sein können, aber nein. Das ist eine Sonnenbrille der Marke Bolle oder Boll. Ich bin nicht ganz sicher, wie man es ausspricht.
Eine Uwe Boll.
Eine Uwe Boll Sonnenbrille, genau. Nee, Bolle, keine Ahnung, ich kenne das Modell nicht, aber sah schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Würde ich auch tragen.
Würdest du auch tragen. Natürlich. Ach, aber Moment, aber, kannst vergessen, aber der beste Moment dabei ist ja eigentlich der Moment, als er gerade feststellt, dass seine Tochter gerade dort klaut. Denn er guckt durch diese Sonnenbrille und sagt nur, dieses kleine Luder.
Stimmt.
Aber auch nur in der deutschen Synchro. Ich muss nochmal schauen, was da im Englischen war. Aber ich glaube, im Englischen war einfach nur What the hell? Oder irgend sowas.
Little bitch.
Aber dieses kleine Luder, das ist schon. Ups. Jetzt habe ich mir mit meinem eigenen Fuß die Kopfhörer aus dem
muss man auch mal zuerst fertig bringen. Hast du gut gemacht.
Ja, ich muss ja dazu sagen, ich hocke hier die ganze Zeit im Schneidersitz auf dem Boden. Ach,
wirklich?
Ja. Ja, wirklich. Ich habe hier alles hier schöne paar Matten ausgelegt, mit denen ich bequem auf dem Boden sitze.
Sergej hat mir vorhin noch gesagt, dass er besitzt keine Sonnenbrille und er hat offensichtlich auch keine Möbel zu Hause.
Nee, ich hab bloß einen Fernseher und einen DVD-Player. Das
reicht ja eigentlich auch. Das sind die Basics abgedeckt.
Das war's. So schaut's aus. So, und damit hätten wir Platz 10 True Lies abgehakt. Yeah. Jetzt kommen wir mal zu Platz 9. Ein ikonischer Film, man muss eigentlich nicht viel sagen. Ich habe erst überlegt, ob der Film hier reinpasst, denn natürlich haben wir eine Figur, die ein sehr ikonisches Bild gezeichnet hat mit ihrer Sonnenbrille, aber ich konnte mich tatsächlich spontan an keine Szene erinnern, in der aktiv eine Sonnenbrille aufgesetzt wird, nämlich in Matrix. Keanu Reeves, hat er eine Sonnenbrille aufgesetzt? Natürlich, ganz am Ende sieht man tatsächlich eine Szene, in der aktiv die Sonnenbrille auf die Nase setzt. Das ist, wenn wirklich alles überstanden wurde, dann spielt er dieser fette Rocktrack. War das Rage Against the Machine? Ich muss nochmal schauen.
Ich habe immer gedacht, es war Marilyn Manson, aber ich bin nicht mehr sicher. Ich bin wirklich nicht mehr sicher.
Wir können es ja schnell nachgoogeln. Oder wir können es hin.
Wir können.
Wer möchte nachgoogeln? So. Pass auf, du googelst nach, ich spreche weiter.
Mach du weiter.
Er ist in dieser Telefonzelle und führt noch irgendeinen tollen Monolog und in dem Moment, wo er dann auflegt, setzt dann die Musik ein und dann setzt die Zeitlupe ein und dann schwankt er langsam raus, der Mantel weht, die Leute laufen an ihm vorbei und er guckt nur noch bedeutungsschwanger links, rechts in die Runde und dann setzt er langsam, während der Metal-Track weiterläuft, richtig cool langsam die Sonnenbrille auf, guckt nochmal in die Kamera, damit wir alle auch schön eine extra Portion Gänsehaut erfahren und dann fliegt er auch schon davon in die Credits.
Zum Song Wake Up von Rage Against the Machine.
Ah, ich wusste es doch.
Aber war nicht Marilyn Manson auch auf dem Soundtrack? Sehr prominent vertreten.
Nirgends. Also ich glaube, ich wüsste das. Nee. Ich glaube, verwechselst es mit einem anderen Film, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Nix Marilyn Manson. Also, ja, an sich ja auch eine starke Szene, in der wirklich die Sonnenbrille wirklich sehr im Vordergrund mit der Musik aufgesetzt wird. Das ist genau die Art von Szene, an die ich dachte, als ich diese Top 10 ins Leben rufen wollte. Und das ist auf jeden Fall ein schöner, perfekter Abschluss für den Film gewesen.
Sorry, Rocky's Dead, Marilyn Manson war drauf. Sorry, war drauf.
War drauf. Rocky's Dead.
Oh. Sorry.
Okay, hat man auch diese Fakten. Ich werde schon, der eine oder andere Marilyn Manson-Fan hätte es wahrscheinlich schon getobt.
Bin keiner.
Was ich auf dem Sofa oder auf dem Weg zur Arbeit. Und ich weiß, wie das ist, wenn die Leute hier labern und plötzlich irgendwelche Fakten nicht richtig hinbekommen. Ne? Da möchte man am liebsten sich die Finger bunt schreiben. Dann drehst du durch. Aber ich bin da jetzt viel entspannter.
Darf ich noch kurz was anmerken zu Matrix und Sonnenbrillen? Da habe ich auch eine kleine Story von mir selbst. Ich glaube, das war, ich habe damals nach Matrix 2, das war so das erste Mal, als ich mich auf eBay einen Account gemacht habe. Das war als Schweizer immer sehr spaßig. Und dann habe ich versucht herauszufinden, was für eine Sonnenbrille hat denn dieser Neo getragen. Denn ich wollte die auch haben. Ich wollte ja cool sein. Ich war 18, 19 Jahre alt, ja. Also habe ich mir so ein Fake-Modell geholt für 10 Euro. Waren es noch deutsche Mark? Keine Ahnung. Ja. Und das kam so ein schreckliches China-Produkt, das man nicht mal richtig tragen wollte. Das war katastrophal. Ich habe jetzt auch bemerkt, bei meinen Recherchen, das waren effektiv keine Markenbrillen. Die wurden speziell für den Film gefertigt. Das waren richtige No-Name Custom-Made Sunglasses.
Ja, die haben alle da am Set einfach so eine große Schachtel mit irgendwelchen Sonnenbrillen geschmissen bekommen.
Vom Fasching. Oder von der Fasnacht, wie man in der Schweiz sagt.
Ja, genauso wie bei unserem nächsten Platz, bei Platz Nummer 8. Dort haben wir auf der Liste nämlich Sie leben. Der große, ich möchte was sagen, das sozialkritische Drama von John Carpenter. hier haben wir jetzt einen Fall von einer Szene, da ist jetzt das Aufsetzen der Sonnenbrille an sich wird jetzt nicht so bedeutungsschwanger in Szene gesetzt wie jetzt bei Matrix, aber es ist wirklich, der Weg dorthin ist ja das Entscheidende. Und die Sonnenbrille an sich erfüllt in dem Film eine wirklich sehr storyrelevante Funktion, nämlich durch das Aufsetzen der Sonnenbrille kannst du die Wahrheit erkennen. Gewisse Dinge, die dir sonst verschleiert bleiben. Du erkennst die echten Botschaften hinter diversen Werbeplakaten und du erkennst die die Aliens unter uns. Und da gibt's eben diese tolle Szene, in der der Rowdy Roddy Piper versucht, seinem Arbeitskollegen die Sonnenbrille aufzusetzen, damit auch er endlich die Wahrheit erkennen kann. Doch dieser sträubt sich und denkt sich, warum soll ich jetzt diese scheiß Sonnenbrille aufsetzen? Und es kommt zu einem kleinen Handgemenge. Zu einem vielleicht, wie einige sagen, unter anderem Scott Adkins bezeichnet das als die beste Kampfszene, die er je gesehen hat.
Du hast das Video von Scott Adkins auch gesehen, oder? Dieses GQ-Video.
Natürlich.
Großartig. Ich gebe kurz meinen Kommentar ab dazu. They Live ist ein unglaublich geiler Film, der mir jetzt, wo du es so erzählt hast, Sergej, mir einfach nur in den Sinn kommt, heute müsste man niemanden mehr eine Sonnenbrille aufsetzen, um die Wahrheit zu erkennen. Heute schickt man ihn einfach einen Link auf Facebook. Und dann steht die Wahrheit von irgendeinem Verschwörungstheoretiker genau da drin. Aber
ja, genau.
Es war schon ein großes Kino. Und muss jetzt aber sagen, dass das Sonnenbrillenmodell mir überhaupt nicht gefallen hat. Das ist normalerweise, wenn ich so einen Film sehe, dann hast du diese richtig coolen, geilen Brillen, die willst du haben, die wollte ich nicht haben. Ich wollte die Funktion haben, aber nicht Sonnenbrillen.
Die Funktion ist natürlich cool, aber es gibt hübschere Sonnenbrillen, aber es waren ja auch die 80er, ne? Und hier stand ja eindeutig hier das Feature im Vordergrund.
Genau,
ne?
Genau.
Ich glaube, wer so ein Feature hat, dem kann ja fast schon egal sein, wie die ausschauen. Meinetwegen könnten es so tuntige Sternensonnenbrillen sein wie in Terminator 3.
Ja.
Die würde ich ja auch tragen, wenn ich dadurch die Wahrheit sehen könnte. Ne? Auf jeden Fall, diese Sonnenbrillen wurden ja in dem Film tatsächlich in so einer popeligen Kartonschachtel hingeschmissen. Ja. Ne? Und dort konnte man sich dran bedienen. Und ja, diese Kampfszene, ne, die ist da wirklich schön, weil sie jetzt nicht so Martial Arts lastig ist, das ist jetzt kein Hongkong Action Kino, das ist einfach wirklich sehr geerdete Straßenrauferei.
Ja.
Die wirklich auch sehr realistisch, weil du siehst, dass die Männer schnell müde werden und wirklich immer sich vor Schmerz krümmen und wirklich eigentlich keinen Bock mehr haben, aber trotzdem sich irgendwie noch raufen, weil wirklich der Roddy Piper einfach will, dass der andere die scheiß Sonnenbrille aufsetzt. Und damit kommst du auch zu der Szene, der einzige Film in unserer Top 10, wo eine Sonnenbrille jemand anderen aufgezwungen wird, statt sie sich selbst aufzusetzen. Deswegen eine ehrenwerte Sondernennung. Ja,
und wer sich interessiert, okay. Das Modell war eine Ray-Ban Drifter. Ich glaube, die existiert nicht mehr. Hotel gibt's nicht mehr. Habe ich noch nie live gesehen.
Ja, wird wohl seinen Grund haben.
Hat sich nicht verkauft.
Okay, und damit kommen wir zu Platz Nummer 7. Was haben wir dort? Top Gun.
Genau, der vielleicht ikonischste Sonnenbrillenfilm, den es gibt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht.
Vielleicht.
Für mich ist das Top Gun ist für mich gleichzuziehen mit Sonnenbrille, ganz klar. Cruise und Sonnenbrille, das passt. Und muss mich auch sehen, dass er zieht die Brille dann, wenn ich es in der richtigen Erinnerung habe, nur an einer Stelle sieht man so eine richtige Aufziehsequenz, und zwar als Cruise im Klassenzimmer sitzt, also im Klassenzimmer, im Fliegerklassenzimmer, und dann kommt die Fluglehrerin rein. Mit der hat er schon versucht anzubandeln, hat aber nicht so ganz geklappt. Und zieht so seine Sonnenbrillen so auf, so, oh, ich hoffe, sie kennt mich nicht.
Toll. Ja, richtig schön peinlich.
Ist so richtig peinlich, ist eigentlich gar nicht cool. Aber die Brille ist einfach saugeil. Die Brille ist so geil.
Die schaut sau cool aus, ja, aber da haben wir jetzt auch so einen Fall, wo jetzt irgendwie der durchgehende Look des Filmes und wie sie Tom Cruise steht, dominiert halt quasi den Film. Und da ist jetzt die Szene, in der sie sich aufsetzt, eher so eine kleine humoristische Randnotiz. Ich persönlich muss sagen, ich kann mich an die nicht mehr erinnern, weil ich habe den Film tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen, als ich den einfach mal nachholen wollte, weil das jetzt kein Kindheitsfilm von mir war. Ich bin jetzt nicht der größte Top Gun-Fan. Aber ja, an dass es eine Sonnenbrille gibt im Film, daran erinnere ich mich.
Das ist natürlich auch ein kompletter Style-over-Substance-Film, oder? Sonnenuntergänge, eingeölte Bizeps, Volleyballspiel, so komische Musik, großartig.
Es ist der feucht gewordene Traum eines jeden 80er-Jahre-Nostalgikers.
Ja, genau.
Aber mehr habe ich jetzt zu Top Gun auch nicht
zu sagen. Ich kann noch kurz sagen, für wer es wirklich wissen will, das Modell ist eine Ray-Ban Aviator RB3025. Und ich gebe gleich mal zu, dass ich zwei von denen habe.
Natürlich. Wir wollen alle so cool aussehen wie der Tommy.
Oder wie? Oder
aber
wie
zu dem ich. Kommen wir auch noch mal, ne? Das soll es noch nie mit Tom Cruise gewesen sein in dieser Liste. Da haben wir noch ein viel größeres Ego-Beispiel.
Obwohl ich glaube ganz ehrlich, wenn wir die ganze Tom Cruise-Filmografie mal durchschauen würden, da hat der ist fast in jedem Film eine Sonnenbrille Aufsetzszene drin, oder? Ich bin fast überzeugt, wenn wir uns richtig nochmals durch alles durchschauen würden, da wird noch mehr kommen. Ich könnte schwören, da war auch ein Jerry Maguire drin, aber ich konnte es nicht mehr verifizieren. Ich habe den Film unter nicht mehr.
Und selbst wenn er keine Sonnenbrille trägt, trägt er zumindest eine Augenklappe. Genau. Wie in dem Stauffenberg-Film. Genau. Er will einfach schwarze Flecken vor den Augen haben. So, Platz Nummer 6. Da bin ich jetzt ja fast schon erschüttert, dass du Ford Fairlane nicht kennst.
Sorry.
Was war da los? Was ist passiert?
Ich schieb's auf meine Eltern. Ich habe keine Ahnung, was ich so sagen soll. Ich kenne den Film nur von einem Punkt her. Es gibt einen User auf Moviepilot, der nennt sich Ford Fairlane. Das ist die einzige Verbindung, die ich zu diesem Film habe. Ich habe davon noch nie zuvor gehört. Und es tut mir leid. Ich stelle mich jetzt in die Ecke für 90 Minuten.
Okay, gut. Dann, wenn du in dieser Ecke stehst, werde ich dich kurz aufklären. Es ist ein Frühwerk des großen oder mittelprächtigen Renny Harlin.
Okay, gut.
Jetzt hast du die Ohren gespitzt. Ha? Der Mann hinter auch Cliffhanger, stirbt langsam 2, Long Kiss Goodnight. Genau. Und ganz wichtig, Driven.
Driven. Großartig.
Den ich bis heute nicht gesehen habe, aber ich kenne seinen Ruf. Egal, Ford Fairlane, meines Wissens eine Comic-Verfilmung mit einem Typen, der einfach so quasi so ein Elvis-Verschnitt darstellt. So, der hat eine Elvis-Frisur, eine Lederjacke, groß gewachsen, gut aussehend, gespielt von dem jüdischen US-Stand-Up-Comedian Andrew Dice Clay. Ja, also der ist auch wie Eddie Murphy zum Beispiel hier kommt aus dem Comedy-Fach und hat viele Stand-Up-Auftritte gehabt. Die sind eher fragwürdiger Natur, weil er auch gerne mal sehr sexistisch ist. Aber in dem Film, wie gesagt, da geht er voll auf. Das passt perfekt zu ihm, die Rolle. Das ist ein sehr, sehr übertriebener, überzogener, überkandidelter, wirklich Macho-Typ, der wirklich immer stets ausladende Bewegungen macht, weil er sich quasi selbst feiert, dadurch, wie geil er ist. Und das ist schon die Einführungsszene von ihm ist super, wie er einfach da steht und sich eine Zigarette anzündet und allein wie er sein Feuerzeug rausholt. Er macht so übertrieben ausladende Bewegungen damit, dass du einfach nur noch schmunzeln kannst. Es ist so Panne, dass es wieder geil ist. Und da gibt's eben die Szene ganz relativ am Anfang, wo er aufsteht, das Haus verlässt und los will, greift er zu seiner Sonnenbrille und macht auch wieder so eine furchtbar ausladende Bewegung, sehr hektisch, zappelig. synchron mit seinem Nachbarsjungen, der ebenfalls neben ihm steht, und die beide ziehen sich quasi synchron eine Sonnenbrille an mit den ebenfalls spastischen Bewegungen. Und das ist auf jeden Fall einen Blick wert. Auf jeden Fall danach zündet er sich nochmal eine Sonnenbrille an. Danach zündet er sich nochmal eine Zigarette an. Das selbe tut auch der Junge. Und da plötzlich, da haut ihm dann die Zigarette aus dem Mund. Hey, was machst du denn da? Weißt du nicht, was Smokey der Bär sagt oder so? Bla bla bla.
Aber ich glaube, diese Szene, die könnte ich sogar kennen, wo er und der Junge die Brille gleichzeitig anziehen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen.
Ja, das ist auch immer cool. Ich mag es vor allem, dass die Kamera so ein bisschen weiter tiefer platziert ist und so ein bisschen nach oben zoomt, dass du die beiden Figuren von unten siehst, wie sie sich da so die Sonnenbrille aufsetzen. Das ist schon eine coole Szene.
Ich
würde
gerne noch anmerken,
sagen. Deswegen habe ich die auch reingepackt.
Anmerken, dass der Film auch drei goldene Himbeeren verdient hat.
Hat er drei goldene
Himbeeren verdient? Schlechtester Hauptdarsteller, schlechtester Film, schlechtes Drehbuch und noch Nominationen für Worst Director und Worst Supporting Actor.
Das war mir gar nicht so bewusst, aber man sieht ja, die Academy hat halt keinen Sinn für augenzwinkernden Humor.
Haben ja auch Catwoman bewertet, also mit den Golden Himbeeren, also ganz klar. Und Catwoman war ein Riesenfilm.
Ja, Catwoman ist ja super.
Das war ein Riesenwerk.
Fort Fairlane ist auf jeden Fall, ich finde zumindest ein sehr eigenständiges Stück Film. Das ist auf jeden Fall, man kann damit Spaß haben, mit der richtigen Einstellung. Es ist kein fetter Actionfilm mit dicken Ballereien und Co. Das ist mehr so ein kleiner Detektivfilm mehr.
Ich versuche ihn zu finden.
Und mit deinem,
du hast mich überzeugt.
Ja. Okay. So viel zu Fort Fairlane. Und damit kommen wir jetzt zu Platz Nummer 5. Einen wirklich deutlich besseren Film. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Leon, der Profi, mit Jean Reno.
Ich muss sagen, ich habe den Film schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich habe den, glaube ich, auch nur ein, zwei Mal gesehen.
Ich habe ihn sehr, sehr oft gesehen früher und erst letztes Jahr im September habe ich ihn noch mal im Kino gesehen. Er wurde im Cinecittà hier in Nürnberg, wurde neu aufgeführt. Im Cinemagnum auf einem riesengroßen, fetten Bildschirm habe ich den nochmal neu sehen können letztes Jahr. Das war
cool, dass ihr das macht. Das gibt's bei uns in der Schweiz selten, dass mein alter Film nochmal ins Kino kommt. Vielleicht zu einer wirklichen Spezialnacht, aber das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Sehr schön.
Ja, und was für eine Szene haben wir in dem Film? Jetzt auch, der Film ist ja, verfolgt einen eher ernsten Ton. Und da gibt es keine großen Brillenaufsatz-Zelebrierungen oder generell solche komischen Figur.
Hätte auch nicht gepasst, wenn da plötzlich noch so ein cooler Aufsetzmove gewesen wäre. Ich glaube, das ist das Einzige, was mir bei diesem Film immer so ein bisschen aufs Gemüt geschlagen ist, dieser ernst brutale Unterton. Und ich habe den Film, ich glaube, damals mit so 18, 19 Jahren zum ersten Mal gesehen und danach nicht mehr. Ich glaube, einfach weil ich mich mit dieser Ernsthaftigkeit nicht auseinandersetzen wollte vielleicht. Vielleicht muss ich mir den mal wieder geben.
Echt? Aber es gibt noch deutlich ernsthaftere Filme. Also ich finde es doch völlig in Ordnung, dass der durchaus ernst ist. Oder magst du generell keine düstereren?
Ich war damals 18 und ich wusste nicht besser.
Was? Und du? Sofort nachholen. Ich würde fast sagen, jetzt Podcast beenden.
Okay, ciao, mach's gut.
Nein. Auf jeden Fall die Szene, von der ich rede. Ich rede konkret von der Szene, in der so ein bisschen sein Alltagsleben gezeigt wird, nach dem ersten Auftrag, den du im Film siehst, dann sieht man so ein bisschen so ein kleines Montagevideo zu einem recht traurigen Solo. Und da sieht man, was er so macht, wie er so seine Hemden bügelt, wie er so seine Pflanze ein bisschen betreut und wie am Ende, wie sein Schlafgehritual aussieht. Er setzt sich auf seinen Sessel, setzt sich die Sonnenbrille auf, macht das Licht aus und schläft. Und ich fand das so faszinierend, weil ich habe die Szene deswegen genommen, weil ich die Szene früher als Kind, ich kenne den Film schon seit ich Kind bin, ich habe die irgendwie völlig falsch interpretiert. Nämlich, ich dachte, die Tatsache, dass er sich dort hinsetzt auf sein Sofa in seinem kleinen, sperrigen, hässlichen Raum und die Sonnenbrille aufsetzt und das Licht ausmacht, das macht er aus einer Art meditativer Selbstfindung. Also er tut sich quasi bewusst in einen dunklen Raum setzen und starrt die Wand an. Als eine Art meditative Konzentrationsübung. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass er einfach nur schlafen will.
Und jetzt bist du ein bisschen älter und du merkst, Schlaf ist was Tolles und du schätzt es auch sehr deswegen. verstehst du die Szene ganz anders jetzt.
Ja, ich muss es sehr schätzen, das wird in ein paar Monaten wahrscheinlich sehr viel anders sein.
Genau. Das Modell war übrigens eine Jean-Paul Gaultier, die Round Glasses. So hieß das Teil, Round Glasses.
Round Glasses.
Nicht gelogen.
Round Glasses, ja, wie sollen sie sonst heißen? Squared Glasses?
Ja, Modell 54313 oder so, keine Ahnung, aber Round Glasses hört sich besser an.
Es sieht sehr cool aus, vor allem Jean Reno steht sie sehr gut, aber das muss man tragen können, das ist keine Brille für jedermann. Okay, wir kommen jetzt mal zu Platz Nummer 4. Und da wären wir schon wieder bei unserem guten Tom, jetzt wirklich die vielleicht größte Macho- und Ego-Nummer, die Tom Cruise jemals geschoben hat. Wenn es einen Film gibt, in dem man sich mehr selbst feiern kann und mehr sich selbst in Szene setzen kann, dann ist es wohl Mission Impossible 2.
Oh ja, großer. Das ist so ein geiles Werk. Ich liebe Mission Impossible 2. Ich liebe diesen Film.
Ich verabscheue Mission Impossible 2.
Wir müssen dringend dieses Werk mal ausführlich besprechen. Dieser Film habe ich so geil in Erinnerung. Da kann ich gleich mal ausholen. Ja, ich ging an.
Also den hast du nicht mehr gesehen, seit du 15 gewesen bist.
Doch, das war.
Dann kann ich es verstehen, dass mein Geist.
Das nennt man Guilty Pleasure. Das ist ein richtiges Guilty Pleasure. Ich kann den Film nicht ernst nehmen, natürlich nicht. Aber ich kann ihn schätzen für die Ästhetik, für den Soundtrack-Einsatz, für einfach dieses Over-the-Top-Getue. Und ich war damals 18 Jahre alt, als der gelaufen ist. Es war super Zeit. Und wir waren im Kino. Und mein bester Freund hat damals gesagt, das ist Tom Cruise' letzter großer Film. Der ist ja auch schon etwa 38 Jahre alt. Der kann nicht mehr solche Dinge machen in 2-3 Jahren. Was macht der Cruise heute? Mission Impossible 6, 7, 8, 9, 10 und jetzt geht er in den Weltraum. Elon Musk, oder? Da gibt's einen Weltraumfilm.
Ja, also, wobei, das war, glaube ich, eher so eine Spam-Meldung. Es ist nicht wirklich bestätigt. Ja, aber, egal.
Jedenfalls, willst du über die Szene reden oder soll ich?
Ich muss erst mal ausholen, weil ich muss ja sagen, ich war ja sehr strikt und sehr streng mit mir bei der Auswahl an geeigneten Filmszenen für diese Top 10. Und ich hätte ja sehr liebend gerne, schweren Herzens musste ich davon Abstand nehmen. Ich hätte liebend gerne A Better Tomorrow 2 reingepackt mit Chow Yun-Fat. Das wäre deutlich besser gewesen als John Woo-Film. Nennung. Aber leider gibt es in A Better Tomorrow 2 keine Szene, in der sich Chow Yun-Fat aktiv die Sonnenbrille aufsetzt. Das hätte sich fürs Finale gern angeboten, gab's leider nicht, deswegen musste ich die Szene, konnte ich den Film nicht mit aufnehmen. Aber dafür als John Woo-Ersatz haben wir eben hier Mission Impossible 2. Und dieser Film, oder die Szene, die wir jetzt hier quasi, auf die wir eingehen wollen, ist ja die gleich zu Beginn, wo Tom Cruise quasi diesen riesengroßen Felsen hochklettert oder vielleicht noch viel besser seinen eigenen Sinn für Selbstwertgefühl.
Ja. Genau.
Und da wie bei der, ich glaube, das könnte als Axtwerbung durchgehen, wie er da hochklettert. Und zusätzlich oben angekommen, da wird ihm ja dann per Helikopter wird ihm ja eine Rakete zugesandt, aus der dann gleich so eine Sonnenbrille rausgeschossen kommt. Und so wie er die sich dann aussetzt, natürlich zu Limp Bizkit, ja. Das könnte auch als neue Sonnenbrillenwerbung durchgehen. Er zieht sie sich auf und dann rappt er da Fred Durst im Hintergrund. Nee, er rappt da noch nicht, da ist nur das Gitarrensolo, aber. Hör bloß auf. Wage es nicht, das zu Ende zu singen.
Großartig, ich weiß nicht, was du hast. Ich habe genau dieses Musikstück genommen für ein Video, das ich für mein altes Team in der Arbeit gemacht habe, so ein Goodbye-Video. Dear Team, you have the mission to do the following, bla 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 bla. Habe ich genau diesen Soundtrack genommen, das unterlegt. Und jetzt höre ich dir gefällt das nicht, das kann ich nicht akzeptieren.
Naja, wie soll ich sagen, es ist einfach peinlich. Es ist einfach zu sehr auf cool getrimmt, es ist zu sehr so, das ist halt so das, was, wie sich ein 15-Jähriger cool vorstellt, was cool ist. Du, mit harter, cooler Schweine-Metal-Musik sich eine Sonnenbrille aufsetzen in Zeitlupe und dabei gut aussehen. Das ist so. Oh!
Hat funktioniert. Ich habe die Brille gesucht, habe sie damals nicht gefunden. Es war eine Oakley, aber, übrigens.
Aber es bleibt ja nicht bei dieser Szene. Wir haben ja auch gegen Ende, wenn das Finale losgeht, dann Tom Cruise will flüchten, rennt allen Lumpen davon, ballert sich so ein bisschen den Weg frei, Nee, aber was tut er, bevor er sich den Weg freiballert? Als allererstes muss man sich erstmal die Sonnenbrille aufsetzen, ne? Weil dann erst kann es richtig losgehen.
Ich sehe das Problem nicht so ganz richtig. Jetzt. Also. Müsst ihr was sehen können, wenn die Sonne nicht blendet.
Ja, stimmt, ja gut. Er macht es ja aus, es hat ja einen reinen, erfüllt ja einen rein visuellen
absolut,
Zweck.
Absolut.
Man muss ja, man darf sich nicht von der Sonne blenden lassen. Stell dir vor, er schießt daneben, weil plötzlich die Sonne blendet, ja. Ne?
Und dann wird einer Kellnerin das Augenlicht weggeschossen, haben wir ein anderes Problem.
Nachher sitzt er dann mit Wing Rames in einem Café und dann fragt ihn der Wing Rames, ey, warum hast du den Typ nicht, warum hast du da daneben geschossen, warum hast du nicht umgeballert? Ja, mich hat die Sonne geblendet. Und der, ja, ne, das kann jeder sagen. Ne? Deswegen hat er sich aufgesetzt, um genau solchen Fragen aus dem Weg
natürlich
gehen zu können.
Natürlich, ich bin froh, sind wir hier uns einer Meinung, das ist sehr gut.
Okay, und damit nähern wir uns schon, oder wir sind jetzt schon mittendrin in unserer Top 3. Und wenn es eine Szene gibt, die noch peinlicher ist als der Anfang von Mission Impossible 2, dann ist es für mich das Ende von Blade.
Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen.
Diese
ich habe diesen Film schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
Ich auch nicht, aber ich habe extra mir nochmal diese Szene in Gedächtnis gerufen, sie mal nachgeguckt. Wir befinden uns im Finale, ja? Wesley Snipes, wohlgemerkt, durchgehend ist er mit Sonnenbrille unterwegs in dem Film.
Stimmt.
Aber gerade im Finale hat er leider seine Sonnenbrille verloren. Die ist in der Panten gekommen. Die hat, glaube ich, eine der Lumpen, die ihn schon den ganzen Film übernerven, so ein langbärtiger Vampir-Heini, die hat er sich irgendwie, glaube ich, geschnappt. Auf jeden Fall, der scherzt dann so kurz vor Finale rum, dieser Vampir-Heini, sollte ich mit der linken oder der rechten Hand töten? Und dann rennt er eben auf Wesley Snipes zu, auf Blade. Und was macht Blade? Er macht eine krasse, schnelle, ausladende Bewegung, haut dem Typen irgendwie mit seinem Unterarm gefühlt irgendwie die Rübe weg und dieser Vampir zerplatzt in seine CGI-Vampir-Einzelteile. Und alles an ihn zerplatzt, auch die Lederjacke, nur die Sonnenbrille, die wird gerettet, die fliegt irgendwie in die Luft, ja, und die wird dann, du siehst eine Nahaufnahme, wie die Sonnenbrille so langsam runterfällt und dann wird sie, zack, von Wesley Snipes Hand aufgefangen und in dem Moment setzt dann die richtig krasse, fette, böse, bösartige Techno-Musik ein, er setzt sie sich langsam auf und jetzt kann das Finale beginnen. Alter Falter, das Ich finde keine Worte dafür. Es ist noch schlimmer als am Anfang von Mission Impossible 2. Also immer, wenn man versucht, irgendwie eine coole Szene, vor allem mit, in Anführungsstrichen, cooler Musik zu untermalen und das auch noch mit einer Sonnenbrille. Also das ist wirklich, der Film ist ja ab 18, aber ganz ehrlich, der Film kann noch so sehr R-rated sein, wie er will. Das ist einfach nur Kindergarten. Es ist so ein bisschen wie das Finale von Mortal Kombat, ne? Da kommt dann auch die tolle diese Techno-Theme, ja? Wenn es dann losgeht und Robin Shooter zum Kari Hiroyuki Tagawa hinrennt und die dann sich ihren Kampf liefern wollen. Ey, diese Musik dazu, ich geb's ja zu, es löst etwas in mir aus. Ich bekomme Gänsehaut tatsächlich, aber nur, weil ich mich so peinlich berührt fühle davon. Irgendwie ist es geil, aber irgendwie ist es auch trashig scheiße und ich muss dann quasi den Moment über mich selber lachen, weil mich das irgendwie so berührt. Oh, es ist schwer zu erklären, aber es ist einfach nur.
Oh. Sergej wird von Sonnenbrillen berührt, aber besitzt keine. Das muss man einfach sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist super.
Es ist die ganze Szene, es ist, wie das inszeniert worden ist. Also Sonnenbrille auffangen, Musik geht los, langsam aufsetzen und dann loslegen. Es ist einfach nur wie sich eben ein 15-Jähriger vorstellt, wie was cool ist. Ja, ich hacke ziemlich viele 15-Jährigen.
Ja, da kommen Hassmails.
Ich glaube, das kommt nicht so falsch an.
Ich sehe es schon kommen. Großartig, aber
ich bin auch dort gewesen.
Jetzt muss ich trotzdem kurz fragen, Sergej, warum hast du eigentlich keine Sonnenbrille? Hast du korrigierte Gläser?
Sag mal so, ich hatte viele Sonnenbrillen, aber ich habe sie immer wieder mal irgendwie entweder verlegt, mich aus Versehen draufgesetzt oder meistens habe ich sie vergessen, einfach mitzunehmen. Vielleicht habe ich sogar irgendwo eine rumliegen, aber ich komme nie auf die Idee, jetzt tatsächlich das Bedürfnis befriedigen zu müssen, eine Sonnenbrille aufzusetzen. Dafür muss vorher das Bedürfnis entstehen und meistens denke ich gar nicht.
Wenn du es raus, du gehst raus, die Sonne scheint dir mitten ins Gefräß. Hast du nicht mal das Bock, einfach mal, dass es ein bisschen angenehmer ist, dass du auch beim Autofahren vielleicht, dass du geschützt bist und das ist einfach so.
Dafür hast du ja die Sonnenklappe. Außerdem bin ich Brillenträger, ich müsste dann zwei Brillen.
Also ist, okay, aber wenn du vielleicht nicht Brillenträger wärst, wäre die Sache vielleicht ein bisschen anders.
Vielleicht wäre sie ein bisschen anders. Ich habe auch Kontaktlinsen und den ganzen Scheiß. Aber wie gesagt, es, ich meine, ich würde sie tragen, wenn ich das Bedürfnis verspüren würde. Aber ich war jetzt auch nie so der modebewusste Mensch, der guckt, wo ist hier die neueste Ray-Ban und hast nicht gesehen. Also, keine Ahnung, ich bin da mehr so der Neandertaler.
Ich mag Neandertaler, das ist auch gut.
Wunderbar.
Und wir uns Platz 2 nähern.
Platz 2 gucken wir uns jetzt mal an. Und was ist das hier?
Es ist ein Film, den ich
hier
unfassbar
comes the man
toll
in black.
Find. Man in Black. Großartiges Kino. Großartiges Kino. Großartiger Film.
Großartig.
Tolle Brille.
Auch schon lange nicht mehr gesehen, aber war toll. Doch, ich musste mir auch diese Szene wieder ins Gedächtnis rufen. Ich hatte die nicht mehr präsent. Aber ja, die war tatsächlich auch, sie puppte sich als genau das heraus, was ich wirklich brauchte für diese Liste. Es ist wirklich so die Blaupause dessen, was ich gesucht habe.
Ich habe den Film vor 3-4 Monaten zuletzt gesehen, da war er auf Netflix noch drauf. Habe ich mal spontan reingezappt und gedacht, gesehen, das ist immer noch so ein geiler Film.
Noch drauf ist er wieder weg?
Ich weiß nicht, er könnte noch drauf sein, bin ja nie ganz sicher bei Netflix. Und das ist für mich der Inbegriff des Sonnenbrillenfilms eigentlich. Also du hast den Top Gun, das ist der stylische Inbegriff, aber das erste Mal, dass ich mit Sonnenbrillen konfrontiert worden bin, das war Man in Black. Und das war damals 1997 rum, da war ja auch dieses
97.
Da war auch diese Promo für den Film. Da gab's Panini Sticker Album. Du wurdest fast schon erschlagen von coolem Stuff über Man in Black in Magazinen im Disney Magazin Limit, glaube ich, überall nur nach Man in Black.
Oh, Limit.
Und ich habe diese Brille auch lange gesucht. Jetzt bin ich vor 2 Jahren am Flughafen Schiphol in Amsterdam. Ich war auf dem Weg in die USA für einen größeren US-Trip und da habe ich die Brille gesehen. Ich kenne durch auch die Modellnummer in- und auswendig. Das ist eine Ray-Ban Predator RB2027.
Das ist eine der wenigen Brillen, die ich auch mir ergoogeln könnte.
Ja,
konnte.
Und ich habe dieses Modell gefunden. Das ist natürlich jetzt auch schon mal 25 Jahre her, das Ganze, ja. Oder weniger, 23. Hab sie aufgesetzt und war einfach nur super duper glücklich, das Teil endlich vor mir zu haben. Und dann kommt meine Freundin zu mir und zerstört mich und sagt einfach nur, du siehst damit aus wie ein alter Mann. Ich habe das Ding Alter. Nicht gekauft. Aber irgendwann werde ich es
traurig.
Irgendwann mache ich es. Im Geheimen werde ich einfach hier die Brille für mich alleine aufsetzen und glücklich sein.
Vielleicht steht dir die Sonnenbrille besser, wenn du dir vor eine Predator-Maske aufsetzt.
Vielleicht gehört das zusammen. Deswegen, das gehört zusammen.
Vielleicht. Kurz zu der Szene selber. Sie ist ja quasi der Abschluss, das i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen auf einer tollen Trainings- oder Ausbildungsmontage, in der so ein bisschen gezeigt wird, wie Will Smith so ein bisschen in seinen neuen Beruf reinwächst, wie ihm so hier die Fingerabdrücke weggebrannt werden und wie sein Name geändert wird und wie er Waffen zugeschickt bekommt. Und am Ende, wirklich ganz am Ende, stellt ja Tommy Lee Jones die große Frage, weißt du, was der Unterschied ist zwischen mir und dir? Und dann setzt, you know what the difference is between you and me? Und dann die Kamera fährt langsam auf Will Smith hin und während, kurz bevor die Kamera stehen bleibt, siehst du, wie er sie sich langsam aufsetzt und dann guckt er cool in die Kamera und sagt, I make this look good.
Das ist ein toller Film. Tolle
und
Brille, toller Film.
Einfach tolle Brille. Ein Film so toll wie seine Brille.
Absolut. Ich mag auch die Fortsetzungen.
Und
ich mag alle Fortsetzungen. Ich mag alle davon. Alle.
Ich war bei Man in Black tatsächlich sogar im Kino. Eine meiner ersten Kinoerfahrungen. Und ja, war cool. Aber ich glaube, ich habe den noch einmal im Fernsehen gesehen oder so. Seitdem nicht mehr. War cool. Die Fortsetzungen haben mich, glaube ich, ein bisschen mehr genervt. Den ganz neuen mit wie heißt der, Chris Hemsworth. Habe ich noch nicht gesehen.
Man hätte es auch ruhen lassen können, aber du kannst dir den neuen getrost anschauen. Er ist nicht schlecht, er ist einfach auch nicht mega, mega, mega gut.
Aber es gab auch ein Mission Possible, ein Man in Black 3 mit Will Smith, ne?
Und Tommy Lee Jones und genau. Josh Brolin, glaube ich, als junge Version von Tommy Lee Jones. Das ist auch, war ganz, ich fand ihn gut.
Toll, schon hast du mir was gespoilert. Es gibt dazu Zeitreisen, oder was?
Ja, mega Spoiler, das willst du auf dem Cover sehen, also sorry.
Okay, ja, okay, egal. Okay, und damit wären wir fast bei Platz 1. Vorher noch ein paar Honorable Mentions.
Darf ich eine reinbringen?
Ja, ist gerne. Ich wollte dich gerade fragen.
Ist aber kein Film. Aber dass wir CSI Miami nicht erwähnen, geht eigentlich gar nicht.
Ja, geht gar nicht. Aber ich habe noch nie eine Folge CSI Miami gesehen, aber ich kenne zu Genüge die Verarsche von Switch Reloaded, wo, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der dann diesen, wie heißt denn dieser Agent von CSI?
Oh, ich war nie ein großer Fan davon. Das war der, ah, oh, der Name, Horatio Caine? Was, Horatio Caine?
Keine Ahnung, wie er hieß, wir nennen ihn einfach Ulf. So, und wenn der Ulf sich eben die Sonnenbrille aufsetzt, also zumindest in der Switch Reloaded verarsche, das wurde ja richtig ich darf dieses Wort nicht mehr verwenden. Wir haben es schon zu oft verwendet. Du weißt schon. Immer wenn der setzt sich so oft auf und ab, wahrscheinlich passiert das auch recht oft in der tatsächlichen eigentlichen
CSI. Ja, wenn du mal CSI Miami schaust, dann passiert das eigentlich ständig. Und das war der Horatio Caine, gespielt von David Caruso, genau.
Muss man erwähnen. Ich bin überhaupt kein Seriengucker. Und wenn ich Serien gucke, dann gucke ich nur etwas, was wirklich irgendwie Kritiker-Lieblinge sind. Und CSI ist für mich so eine Serie, die guckt man, wenn man nur Serien guckt und gar nicht genug von Serien bekommen kann, dann guckt man halt auch CSI.
Ja,
aber ich gucke halt
CSI. Das war so eine typische Fall der Woche-Serie, glaube ich. Das brauche ich auch nicht wirklich.
Ja, nee, sowas brauche ich nicht. Nee, danke. So, aber Switch Reloaded, super, wie die das verarscht haben. Das ist alles, was ich über CSI weiß. Und dass die Arbeit, die sie dort verrichten, nicht wirklich was mit dem echten Agenten- und Labortätigkeiten gemeinsam hat.
Absolut. Nehme ich auch an, ja. Okay.
Eine weitere Honorable Mention ist hier, die kam von dir. Die Welt ist nicht genug.
Ja, natürlich. The World is Not Enough. Das war Bond Nummer. Pierce Brosnans dritter Bond, ja.
Das war's. Der dritte Brosnan-Bond.
Und da gibt's diese wunderbare Szene in einem Casino irgendwo auf dieser Welt, wo Bond seine leicht blau gefärbte Sonnenbrille aufsetzt, die aber auch ein Röntgengerät ist.
Und genau. Und was macht er? Der guckt sich bloß die ganzen Weiber um sich herum an und schaut, was die so unter ihren Schlüpper tragen, nämlich Waffen.
Ja, er sucht die Waffen. Das würde jeder vernünftige Mann auch machen. Waffen suchen, ja. Ja, logisch.
Ja, ja. Meine Honorable Mention ist ein ganz spezielles Ding. Das kann wirklich nur von mir kommen. Da greife ich jetzt nämlich mal ganz tief in die Trickkiste und greife mir was aus einer Anime-Serie heraus. Und zwar aus einer meiner liebsten Serien überhaupt, City Hunter, die Abenteuer des Rio Cyber. Dort gibt es eine Nebenfigur, sie heißt Meeresgeist, im Original Umibozo, das Seeungeheuer. Du musst dir den einfach vorstellen wie Duke Nukem, nur ohne Haare. Okay. Ein riesengroß gewachsener Hühne, muskelbepackt, Badass und eben eine dicken, fette Sonnenbrille und eben Glatze. Und er läuft eben nur mit Sonnenbrille rum. Das ist sein Grundlook. Du siehst ihn immer mit Sonnenbrille. Seine Lieblingswaffe ist übrigens die Bazooka. Das ist so quasi seine Handfeuerwaffe. Weil er ist so groß, er kann mit seinem Rücken Pistolenkugeln abfangen. Das ist quasi sein Schutzschild, seine Rückenmuskulatur. Jedenfalls, aber es gibt trotzdem eine Szene, in der er mal nicht die Sonnenbrille aufhat, nämlich wenn er schläft. Und da gibt's eben eine Folge, ganz am Anfang von der Folge, ein mörderisches Spiel, da rennt Kaori gerade seine Treppe hoch, sie durfte bei ihm übernachten, weil sie gerade irgendwie verstoßen wurde. Und sie hat gerade Frühstück gemacht. Und sie rennt eben die Treppen hoch, um zu verkünden, dass es Frühstück gibt. Und Umibozo, der Kriegsveteran, wie er ist, hat sofort Ärger gerochen. Der wird halt sofort Gefahr. Da kommt jemand, da rennt jemand die Treppe hoch. Was macht er? Steht auf, zieht sich erstmal die Sonnenbrille an und greift dann zur Bazooka. Und dann zieht er damit auf die Tür und stellt fest, oh, bloß die Kaori. Und dann fällt ihm fast die Sonnenbrille so ein bisschen vor, staunt wieder ein bisschen von der Nase weg. Aber das ist dann wirklich die Szene. Aufstehen, schlaftrunken, panikartig aufstehen, erstmal die Sonnenbrille aufziehen und dann zur Waffe greifen, um sich zur Wehr setzen
großartig,
zu können.
Großartig, hört sich wunderbar an, Sergei.
Okay, und jetzt habe ich meinen Seelenfrieden gefunden. Gut. Und jetzt können wir uns dem Platz 1 widmen. Es kann nur eins sein. Vielleicht die Szene schlechthin, wenn es darum geht, das Aufsetzen einer Sonnenbrille ästhetisch
das zu präsentieren. Das kann kein Mensch machen, das kann nur eine Maschine richtig umsetzen.
Das kann nur eine Maschine machen. Nur eine Maschine hat wirklich diese Coolness. Ja, nur ein T-800 Absolut. Kann es. Der T-800 in Terminator Absolut. 2. Wie er zu Bad to the Bone einfach mal hier ganz flott in die Jackentasche des Barkeepers greift und ihm mal die Sonnenbrille rauszieht. Das hat schon was. Es ist leider eine dumme Szene, denn die macht keinen Sinn.
Aber scheißegal.
Es war nichts weiter als ein erzwungenes Wiederaufwärmen des ikonischen Looks aus dem ersten Teil, wo die Sonnenbrille noch Sinn gemacht hat.
Ja.
In dem Fall macht sie keinen Sinn, aber wir müssen ja schnell irgendwie den Look des ersten Teils wieder aufgreifen und deswegen tut er es. Aber es ist egal, es ist eine Szene für die
das
Ewigkeit.
Habe ich es wortwörtlich so sagen wollen, eine Szene für die Ewigkeit.
Das wird jetzt langsam gruselig, du schlimm. Darfst es nicht so oft sagen.
Ich habe übrigens versucht rauszufinden, was für eine Sonnenbrille das war, aber ich war mäßig erfolgreich. Es scheint auch eine Ray-Ban Predator gewesen zu sein, wie bei Man in Black, aber ich konnte es nicht so ganz glauben. Falls das jemand noch besser weiß, bitte uns gerne melden.
Bitte, wir müssen
es unbedingt. Ich will die kaufen.
Okay. Und ich würde jetzt auch gar nicht mehr so weit auf die Szenen im Einzelnen eingehen. Wir haben wahrscheinlich über andere Szenen, die tiefer in der Liste waren, länger gesprochen, aber die Filme werden wir noch ohnehin hier und da mal vielleicht länger besprechen.
Aber scheinen doch ziemlich gute Filme auch zu sein, die wir hier angesprochen haben, oder? Also für dich jetzt abgesehen von MI2, den du nicht magst, und von Ford Fairlane, den ich nicht
kenne. Das Finale kann man schon konsumieren aus Trash-Sicht.
Du, haben wir da nicht was noch vergessen? Da ist was ich vergessen habe. Da ging was vergessen. Ich habe noch eine Honorable Mention, der ist weggefallen, weil kein Actionfilm oder weil der Sergei die Liste schlampig zusammengeschustert hat.
Schande über mein Haupt.
Von Risky Business.
Nochmal Tom Cruise.
Ja, Tom Cruise, ich sage, das ist ein Sonnenbrillengesicht, ja. Risky Business, zu Deutsch lockere Geschäfte, ist sein erster größerer Wurf aus dem Jahr 1983, wenn es mir recht ist.
Ja, es war sein Durchbruchfilm. Ja, nicht Durchbruch.
Ziemlich, und ist ein richtig guter Coming-of-Age-Film, in welchem Cruise von seinem besten Freund so ein bisschen eingezimmert bekommt. Wenn gerade die ganze Welt scheiße ist und dich alles nur stresst, sometimes you gotta say, what the fuck, ja? Wen interessiert's, ja? Und es kommt dann die Szene als gegen Ende, als sein Vater, seine Eltern zurückkommen und er seine Lektion fürs Leben jetzt gelernt hat. Und sein Vater hat so ein bisschen Erinnerung, will ihn noch ein bisschen belehren, was das Leben, und er einfach so setzt seine ultimativ coole Ray-Ban Wayfarer auf. Und sagt einfach, hey, Dad, sometimes you gotta say what the fuck. Und Sergei,
das ist ja fast ein perfektes Schlusswort für diesen absolut. Podcast.
Toller Film, musst du schauen.
Ja, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Schande über mich. Aber du hast auch so deine Lücken, ne? Schön, wie wir uns gegenseitig hier die Lücken aufdecken.
Deine Lücken haben die goldene Himbeere bekommen.
Und zu der stehe ich.
Großartig. Sehr, sehr schön. Ich glaube, da haben wir doch was Nettes zusammengestellt, oder?
Wir haben da was Nettes zusammengestellt. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer das auch genauso spaßig fanden wie wir. Wir waren ja so ein bisschen, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, ob wir überhaupt auf eine vernünftige Podcastlänge kommen damit. Aber wir haben uns wie immer schön verquatscht.
Absolut.
Und bevor wir das Ganze jetzt hier auf sich beruhen lassen, wollen wir jetzt nochmal kurz diese Kopfnüsse hier mal klären.
Wer soll zuerst lösen, Sergei?
Du darfst lösen.
Sorry?
Das war der Sheriff, dessen Bruder ein Kriegsveteran war und sich dumm aufgeführt hat. Und der Sheriff kam nicht damit zurecht, wie sein Bruder sich benommen hat. Irgendwie so. Ich bleib dabei. Wahrscheinlich kenne ich den Filmtitel, aber ich komme nicht drauf.
Soll ich dir helfen? Ich gebe dir ein paar kleine Tipps.
Ja, bitte.
Hauptdarsteller ist David Morse. Kennst du David Morse?
Oh, nee, dann. Da sind wir jetzt ganz weit weg. Der sagt mir tatsächlich nichts. Kannst du mir die Jahreszahl nennen?
1991. Sein Bruder wird gespielt von Aragorn, Viggo Mortensen.
Ah.
Im Film ist...
Der hat damals schon im Film mitgespielt?
Der hat schon gelebt. Ebenso mit an Bord Patricia Arquette, Dennis Hopper.
Die kenne ich doch aus dem Van Damme-Video.
Ja, genau. Und dann haben wir noch Benicio del Toro in einem seiner ersten Filme und Charles Bronson ist auch mit dabei in einer kleinen Rolle.
Das ist ja gar nicht mal so unpopulär.
Nee, das war auch das Regiedebüt von Sean Penn.
Ach, der hat auch mal Regie geführt? Oh Mann, den Film habe ich auf jeden Fall nicht
gesehen. Ich werde jetzt lösen, ich sage dir auch, warum ich den Film genommen habe, weil ihn nur wenige Leute kennen. Der Film basiert auf einem Bruce Springsteen-Song. Und der Song heißt eigentlich
Born in USA.
Nein, mein Freund. Wenn ich Springsteen sage, ich bin ein riesen Springsteen-Fan, dann kommen alle mit Born in the USA, den höchsten missverstandenen Song, der eigentlich toll ist, aber halt, ja.
Der ist überhaupt nicht so die USA-Zelebrierung, wie der Titel
anschaut. Das ist absolute Kritik, aber die Leute verstehen es falsch. Der Song heißt eigentlich Highway Patrolman und wurde 1982 von Springsteen akustisch auf seinem Akustikalbum Nebraska gespielt. Irgendwie kam etwa 8 Jahre später Sean Penn zu der Idee, hey, ich mache aus dem Song einen Film. Und der Film heißt The Indian Runner und ist praktisch zu 98% identisch mit dem Song. Du kennst den Song, du kennst den Film. Richtig geil. Ich war begeistert.
Das ist tatsächlich was für mich, denn ich mag das tatsächlich, wenn man wirklich auf einem Musikstück basierend einen Film produziert. Das gibt's ja viel zu selten. Ich wollte was sagen, gab's bisher nur ein einziges Mal, wo ein ganzes Album verfilmt wurde, nämlich Alan Parkers The Wall.
Ja.
Und das hätte ich gerne tatsächlich öfters mal. Zum Beispiel The Downward Spiral von Nine Inch Nails. Das wäre mal ein geiler Film.
Ich will jetzt nicht so groß zu Springsteen rüberschwappen, aber du hast bei Bruce Springsteen, das ist so ein Songschreiber, aus dem könntest du so viele Songs nehmen und einen Film draus machen. Ganz, ganz viele Songs. Und ich kann dir mal eine Liste schicken, wenn du willst. Ja. Aber dieser Film...
Ja, ich kenne mich nur mit Bruce Springsteen aus. Ich weiß nur, dass dieser USA-Song falsch verstanden wird. Sonst kenne ich mich nicht aus.
Also der Film heißt Indian Runner und ich werde ihn dir schwer empfehlen. Ich schicke dir gleich später noch einen Trailer dazu.
Okay. Nee, sagt mir überhaupt nichts.
Ich habe ihn sogar in unserem Liquid Love Forum habe ich ihn schon mal besprochen sogar.
Okay, ich werde mal schauen, dass ich den mir mal irgendwie auf meine Liste packe oder auf meinen...
Unbedingt.
auf meinen Stand... Wie sagt man? Stapel der Schande,
ja, das ist gut. Das sagt man Fort Fairlane in 3-4.
Okay. Aber jetzt, wo wir gerade bei Schande sind, Schande, dass du jetzt mein Filmrätsel nicht erkennen konntest, denn ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das viel zu einfach für dich ist.
Ja, jetzt warte mal kurz, ja. Also ich hab schon vielleicht eine Idee, wer da mitspielen könnte, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich werde den Titel nicht erraten, da bin ich ehrlich. Aber ist es ein Chuck Norris Film?
Okay, wer könnte denn mitspielen? Ist es ein
Chuck Norris Film?
Nein. Du wirst dich selber nachher hassen, wenn ich dir sage. Und ich gebe dir einen Tipp, du hast tatsächlich sogar genau den Film, den ich gerade versuche dir zu erklären, schon selber heute indirekt erwähnt. Du hast selber eine Szene aus dem Film leicht beschrieben heute.
Kümmert mich mein Geschwätz von vor 5 Minuten? Ach shit. Was habe ich? Ich habe den Film...
Ein Film, den du angeblich sehr oft gesehen hast.
Ja, was habe ich gesagt? Was habe ich denn gesagt?
Ich kann mich... Ja, warte mal, stimmt, was hast du denn nochmal gesagt?
Ach ja,
genau, du hast gesagt, nachher würde man aus Versehen die Kellnerin erblinden lassen.
MI2?
Ja, genau, das hast du bei MI2 gesagt. Genau. Dass man auch so sehen.
Ist es der Killer? Oh, der Killer?
Blast Killer, Blast Killer.
Was Blast Killer, was ist für ein Titel?
So wurde der gerne mal in Deutschland genannt, der Killer.
Kann das nicht akzeptieren, der Film heißt der Killer.
Er heißt der Killer natürlich. Ich wollte dich bloß ärgern.
Ach ja. Das ist schon schwierig. Das ist schon verdammt schwierig. Haben wir eigentlich schon mal das Rätsel gelöst?
Du, du bist irgendwann auf Werner Beinhardt gekommen.
Ja, aber auch weil mit verdammt viel Hilfe von mir, also hat. Sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Aber
erstaunlicherweise, meine Freundin hat tatsächlich sofort den Werner Beinhardt erkannt, obwohl die überhaupt kein Filmfan ist. Aber den hat sie irgendwie sofort schnell erkannt.
Ja, das ist halt deutsche Gen. Ihr könnt deutsche Filme besser als die Schweizer. Das ist einfach.
Ja, das, da hast du recht. Okay, jetzt beruhigen wir uns wieder. Jetzt fahren wir wieder runter. Und bleibt nur noch das typische, allepisodliche Geschwätz am Ende. Die Hinweise auf unsere Social Media Präsenzen.
Absolut. Also ihr könnt uns natürlich sehr, sehr gerne kontaktieren. Wir haben eine Instagram-Seite, die noch ein bisschen wachsen muss, und die heißt Fratzengeballer. Ihr findet uns aber auch als Unterabteilung von Actionfreunde. Kann man das so nennen? Unterabteilung? Sind wir ein Subteam?
Wir sind eine Rubrik.
Wir sind eine Rubrik von.
Wir sind ein Produkt. Genau. Ein Produkt sind wir.
Eine stolze Rubrik von actionfreunde.de, der wohl ziemlich lustigsten und coolsten Film-Community, die ich bislang in meinem langen Leben habe
und kennenlernen einzigen dürfen. Dem Actionfilm gewidmete.
Absolut, da wird Actionfilm zelebriert. Und falls ihr mal ein Review sucht zu irgendeinem Film, bitte mal ins Liquid Love Forum reinschauen. Hört sich versauter an, als es ist.
Genau, aber Schlüpfrigkeit ist Teil unseres Humors.
Dann will ich aber auch, Sergej, ich will aber auch gerade noch die Gelegenheit nutzen, um kurz auf den neuen Actionfreunde YouTube-Kanal aufmerksam zu machen. Denn
ja, genau.
Wir sind ebenfalls zu finden, also wir sind nicht nur auf Spotify platziert, nein, uns gibt's auch auf YouTube. Und unsere
Und nicht nur uns,
auch den Freeman. Der macht jetzt da regelmäßig seine Filmbesprechungen auf die ziemlich skurrilste und großartigste Art und Weise, wie man sich nur vorstellen kann. Und ich empfehle euch herzlich.
Den Segal hat er gut porträtiert.
Großartig. Er hat Plüschtiere im Film drin. Er hat alles. Schaut euch mal an Actionfreunde, der YouTube-Kanal. Bitte abonnieren, Kommentare und Likes da lassen und uns generell weiterempfehlen. Würden uns freuen.
Wir freuen uns.
Kritik ist auch okay.
Und schreibt mal.
Kritik ist auch okay. Ja, ich weiß, wir schwatzen uns die ganze Zeit ins Wort. Das wissen wir alles schon.
Ich sag nur eins, andere Podcasts machen es noch viel schlimmer. Da lebt der Podcast quasi von Off-Topic.
Genau.
Wir versuchen uns noch ein bisschen zurückzuhalten. Genau. Okay, egal. Jetzt soll mal Schluss sein. Wir haben tatsächlich wieder die eine Stunde Marke geknackt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber
ja gut. Wunderbar.
So ist es. Dann also, Sergej. Wir waren Fratzengeballer und wir sagen jetzt Tschüss aus die Maus.
Ciao. Woo!